möchte in Kolosser 3 mit uns die Verse 5 bis 11 lesen. Allerdings geht unsere Predigt heute vor allen Dingen von den Versen 8 bis 10. Paulus sagt hier in Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, welche Götzendienst ist. Um welcher Dinge willen der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens kommt, in welchen auch ihr einst wandeltet, als ihr darin lebtet. Nun aber leget das alles ab: Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde. Lüget einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht mehr Grieche und Jude ist, Beschneidung und Vorhaut, Ausländer, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. Das Thema unserer heutigen Predigt heißt, leget das alles ab, leget das alles ab. Und gerade wie wir es gesungen haben in diesem Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, da heißt es ja bereits in der ersten Strophe, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Jesus ist der wunderbare Heiland, er ist der Retter. Er ist es, der Heil und Leben mit sich bringt, ja genauso wie es hier der Liederdichter sagt. Der Heil und Leben mit sich bringt. Jesus ist nicht nur ein kalter Herrscher, oder er ist nicht wie ein kalter Herrscher, oder wie ein sturer Diktator, der von dir und von mir Umkehr und Buße verlangt, Unterwerfung, und uns dann täglich unterdrückt oder hinter dir und mir mit der Peitsche oder mit einem großen Moralkatalog steht. Nein, so ist unser Herr nicht. Das ist nicht der Herr Jesus aus der Heiligen Schrift. Das ist nicht der lebendige Gott. Das ist nicht unser Herr und Retter. Natürlich dürfen wir auf der einen Seite niemals vergessen, dass der Herr Jesus nicht nur retten möchte, sondern dass er auch der Herr deines und meines Lebens sein möchte. Doch bevor er irgendetwas von dir und von mir verlangt, so legt er etwas in uns hinein, er legt etwas in den Menschen hinein. Etwas, was vorher noch nie da gewesen ist. Was legt er denn in die Menschen hinein? Was legt er in dich und mich hinein? Er legt sein Leben in uns hinein. Das heißt, er legt das neue Leben in dich und mich hinein. Er gibt uns das ewige Leben durch sich selbst. Wir wissen, durch den Herrn Jesus kommt der Heilige Geist in das Leben jedes Menschen, der an ihn in Wahrheit glaubt. Obwohl der Heilige Geist eine Person ist, spricht die Bibel auch von dem Geist Jesu oder auch von dem Geist des Vaters. Es ist ein und derselbe Geist. Und das widerspricht sich auch gar nicht, denn der dreieinige Gott ist in sich eins. Wer aber den Heiligen Geist und durch ihn auch das ewige Leben bekommen hat, der ist jetzt vor Gott nicht mehr dieselbe Person wie vorher. Das muss man ganz deutlich sehen. Äußerlich mögen wir immer noch gleich aussehen, auch noch mancherlei gleiche Kleidung tragen und vielleicht auch noch in manchen Punkten total gleich verhalten wie vorher. Äußerlich mag man uns das nicht zunächst nicht unbedingt ansehen. Doch Gottes Wort sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Vor Gott bist du nicht mehr derselbe wie vorher. Sondern wenn du durch den Herrn Jesus errettet worden bist und durch sein Blut mit Gott versöhnt worden bist und der Heilige Geist jetzt in dein Leben gekommen ist, so bist du vor Gott eine neue Kreatur. Und es stimmt, was der Liederdichter hier sagt. Jesus bringt Heil und Leben mit sich. Welch ein Trost für uns alle, welch ein Trost mag das auch für dich sein. Jesus bringt Heil und Leben mit sich. Das ist auch sein tröstendes Lied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und wisst ihr, das ist ein großer Unterschied zu all den Religionen, die uns umgeben. Aber auch ein großer Unterschied zu all den Kirchenchristen, worin man irgendetwas leisten muss, um vor Gott angenehm zu werden. Oder wo man irgendetwas leisten muss, um von Gott eventuell etwas zu bekommen. Bei dem Herrn Jesus ist es so ganz anders. Denn er selbst geht in Vorleistung für dich und für mich. Und er beweist seine Liebe nicht erst, wenn wir uns um ihn bemühen und große Werke vollbringen, religiöses Leben an den Tag bringen. Nein. Er beweist seine Liebe darin, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er leistet enorm große Vorleistung. Ja, er ging sogar ans Kreuz für dich und für mich, als du noch sein Feind warst. Nach Römer 5, Vers 9 bis 10. Und jetzt, als wir durch den Glauben an ihn mit Sündenerkenntnis und Umkehr durch sein Blut mit ihm selbst und mit der ganzen Gottheit versöhnt wurden, da haben wir jetzt alles von ihm bekommen, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Er hat uns reich beschenkt. Ja, durch Jesus sind wir sogar gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Können wir uns das vorstellen? Epheser 1, Vers 3 sagt es. Nicht umsonst sagt der Liederdichter hier in der zweiten Strophe, er ist gerecht ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End er bringt. Der Halben jauchzt mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Jesus ist der wahre Helfer. Er ist dein und meine wahre Hilfe und er ist groß von Tat. Stellen wir das immer wieder fest? Hast du das auch schon festgestellt, wie sehr der Herr dir täglich hilft? Ja, und weiter kann der Liederdichter bestätigen, Jesus ist sogar die rechte Freudensonne. Ja, er möchte dein Herz, dein Leben erfüllen mit sich selber. Er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Der Herr Jesus ist unser wahrer Helfer und er ist durch den Heiligen Geist auch dein und mein wahrer Tröster. Und es ist wunderbar, wenn man diesen Beistand im täglichen Leben haben darf. Und es ist auch so wichtig zu wissen, dass dieser Herr sogar mit dir und mit mir leidet. Er leidet mit dir und mit mir, wenn wir in mancherlei schwierigen Situationen sind, wenn Schwachheiten sind, wenn wir in Versuchungen und Anfechtungen geraten. Ihr wisst aus Hebräer 4, Vers 15, wo der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Und liebe Freunde und Geschwister, in diesem ganzen Zusammenhang, in diesem Rundumblick, in diesem Gesamtpaket und in diesem Aufblick zu unserem Herrn Jesus, so müssen wir auch hier diesen Aufruf in Kolosser 3, Vers 5 bis 11 verstehen. Ein ganz konkreter Aufruf zur praktischen Heiligung. Wo Paulus hier zuerst in Vers 5 sagt, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, welche Götzendienst ist. Ganz praktischer Aufruf zur Heiligung. Da haben wir etwas zu tun. Wir haben dem Herrn jetzt eine Rückmeldung zu geben mit unserem ganz persönlichen Leben. Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Aufruf zu praktischer Heiligung. Und gerade mit diesem Vers 5 haben wir uns ja das letzte Mal sehr ausführlich beschäftigt, was das alles beinhaltet. Die Glieder zu töten, die auf Erden sind. Beziehungsweise diese sündigen Gewohnheiten, in denen man drinstecken kann. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust. Und auch die Habsucht ist hier erwähnt. die in gleichem Bezug zur sexuellen Sünde steht und welche Götzendienst ist. Ja, unser Herz und unser Leben kann von vielem eingenommen werden. Oder wie dann der Apostel Paulus hier in Vers 8 sagt, da möchten wir uns heute mehr damit beschäftigen, nun aber leget das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde. Lüget einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen. Und da möchte ich euch zunächst fragen, zu wem spricht eigentlich hier der Apostel Paulus? Zu wem spricht er hier? Ist es uns bewusst, dass Apostel Paulus hier Gotteskinder meint? Haben wir es schon richtig gelesen und erkannt? Paulus spricht hier Kinder Gottes an. Gläubige wie du und mich. Wie bitte? Der Apostel Paulus muss hier zu Kindern Gottes sagen, dass sexuelle Unzucht, worunter ehebrecherisches Verhalten oder Unreinheit, worunter verschiedene Arten der Verderbtheit zu verstehen sind, nicht mehr dran sind für Gottes Kinder. Genauso auch schändliche, unbezähmbare Leidenschaften oder auch böse Lust, was man auch mit unerlaubten Begierden übersetzen kann, oder Habsucht, wie wir es eben im Vers 5 mitgelesen haben, was man auch mit Begehrlichkeit zum Ausdruck bringen kann, was vor Gott direkter Götzendienst ist. Und liebe Freunde und Geschwister, wir würden es nicht sagen, oder wir würden es nicht wagen zu sagen, doch das alles war bei den Kindern Gottes in Kolossä damals zu finden. Vielleicht würdest du sagen, ja vielleicht auch ich, das sind doch keine echten Bekehrungen, die hier geschehen sind. Wenn noch solche Sünden zu finden sind, das können doch keine echten Bekehrungen gewesen sein. Das ist doch nicht möglich, oder, Paulus? Natürlich bleibt zu hoffen, dass diese Dinge nicht bei uns zu finden sind. Also dass das nicht vordergründig bei uns zu finden ist. Doch der Apostel Paulus spricht noch mehr an. Und er meint hier wiederum Kinder Gottes. Wenn wir hier nochmals in Vers 8 hineinsehen und Anfang von Vers 9. Nun aber leget das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde. Vers 9, lüget einander nicht an. Frage, gibt es das bei Kindern Gottes überhaupt? Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten, Lüge und so weiter. Nach meiner persönlichen Bekehrung, da habe ich gedacht, nichts davon wird in meinem Leben mehr von diesen Dingen vorkommen. Mit der Bekehrung ist alles weg. Und ich habe auch fest gedacht und geglaubt, dass bei Kindern Gottes und in der Gemeinde des lebendigen Gottes solche Dinge nicht zu finden sind. Doch ich denke, wir machen alle über die Jahre die Erfahrung, was uns selbst wieder einholt, wo man gedacht hat, es ist schon längst weg. Oder auch, was man bei anderen Glaubensgeschwistern erlebt oder auch in der Gemeinde für Erfahrungen macht. Nicht selten hatte ich deshalb auch schon gesagt, unter Kindern Gottes gibt es eigentlich fast nichts an Fehlverhalten, was es nicht auch bei den Ungläubigen gibt. Leider ist es so, aber das ist die Realität. Was ist jetzt aber der Unterschied zu den Gläubigen und Ungläubigen? Bei den Gläubigen mag solch ein Verhalten normal sein. Entschuldigung, bei den Ungläubigen mag solch ein Verhalten normal sein. Aber bei den Gläubigen ist es nicht mehr normal. Dieses verkehrte Verhalten gehört nicht mehr zu unserem neuen Leben. Das gehört nicht mehr zu einem Gotteskind. Dieses verkehrte Verhalten ist nicht mehr dein und mein Lebenselement. Mit uns ist grundlegend etwas geschehen und das muss uns beständig bewusst werden. Und das möchte uns sicher auch der Heilige Geist beständig in Erinnerung rufen. Wenn wir hier hineinschauen in Kapitel 3, Vers 3, Kolosser 3, Vers 3, da sagt der Apostel Paulus nämlich ganz klar, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid gestorben. Daran müssen wir festhalten. Seit du an den Herrn Jesus gläubig geworden bist und du durch sein kostbares Blut erlöst bist, seitdem lebst du gar nicht mehr, sondern jetzt lebt Christus in dir. Vielleicht ist uns der Galater 2, Vers 20 besser im Gedächtnis, wo der Apostel Paulus selber sagt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. So soll auch unser Leben aussehen. Aber die Frage ist dann immer wieder, wenn wir ja selber gar nicht mehr leben, wie kann dann unser Ich, wie kann dann dein und mein Ich und dein und mein sündhafter Charakter dann immer wieder zum Ausbruch kommen und negative Auswirkungen haben? Da kommen wir zu einem zweiten Punkt. Und zwar wollen wir uns die Frage stellen, wer hat das Sagen? Erstens, Aufruf zu praktischer Heiligung. Zweitens, wer hat das Sagen? Wie kann unser alter sündhafter Charakter zur Auswirkung kommen? Er kann eigentlich nur zur Auswirkung kommen, wenn wir ihm Raum geben. Wenn wir ihn wieder mitreden lassen in unserem geistlichen Leben. Das kann geschehen, wenn Christus nicht völlig auf den Thron unseres Herzens regieren darf. Wenn wir so Christus als Beiwerk nehmen, aber schon noch selber alles bestimmen möchten und selber so unser eigenes Verhalten an den Tag legen möchten, dann wird es nicht funktionieren. Es wird der alte Charakter, unser alter Mensch wieder ans Licht kommen oder die Herrschaft übernehmen. Oder wie der Apostel Paulus hier jetzt in Kolosser 3, Vers 9 im zweiten Teil und dann auch im 10. Vers sagt, da ihr ja den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also mit unserem alten Menschen ist etwas geschehen. Er ist in den Tod gekommen. Wir sind gestorben. Der alte Mensch hat eigentlich nichts mehr zu melden. Und wir haben den neuen Menschen angezogen in Christus Jesus. Mit seinem Leben. Und es heißt jetzt also, es hat sehr viel damit zu tun, ob ich im neuen Menschen, das heißt in Christus lebe. Ob ich das Alte begraben lasse, ob ich es im Tod lasse. Und ob ich jetzt im neuen Leben wandle. Das, was wir auch in der Taufe bezeugt haben, der neue Mensch kommt hervor. Das Leben in Christus. Oder ob ich mich von meiner alten Natur, die längst gestorben ist und die auch begraben bleiben soll, ob ich die wieder hervorhole und mich weiter von ihr bestimmen lasse. Das hat auch sehr viel damit zu tun, ob ich mir ständig darüber bewusst bin, dass Christus in mir überhaupt lebt, dass sein neues Leben da ist und dass er jetzt sein Leben in mir zur Auswirkung bringen will. Und es heißt auch unter anderem, ob ich mich mit dem Herrn Jesus, ob ich mich mit Christus und dem neuen Leben auch völlig identifiziere. Was heißt das, sich zu identifizieren? Man kann es auch anders ausdrücken, man kann sagen, kannst du dich damit völlig eins machen? Kannst du dich mit Christus völlig eins machen? Machst du dich eins mit Christus? Siehst du deine Persönlichkeit seitdem, dass du an den Herrn Jesus glaubst und auch seit deiner Taufe, siehst du da deine Persönlichkeit in Christus? Das ist so entscheidend. Bist du eins mit ihm? Ich frage es nochmal. Bist du mit ihm identisch? Man spricht auch von Identifikation. Ist Christus jetzt deine Identifikation? Liebe Geschwister, das ist eine sehr wichtige Frage. Denn wenn du nicht mit Christus eins bist, dann wirst du immer wieder ausbrechen. Dann wird immer wieder deine alte Natur hervorkommen. Dein alter Mensch wird sich wieder hervortun mit all seinen sündigen Gewohnheiten und Eigenschaften. Natürlich müssen wir an der Stelle auch noch sagen, die Sünde selbst, die wird nie völlig weg sein. Solange wir in diesem Leib leben, leben wir in dem Leib der Sünde. Das ist leider so. Und dieser Leib, der wird ja eines Tages auch sterben, wenn der Herr nicht vorher kommt. Und wir werden verwandelt zur Entrückung. Aber solange wir in diesem Leib sind, wird die Sünde gegenwärtig sein. Und das ist auch unser Problem. Aber ob wir der Sünde Raum geben, wenn die Sünde schon da ist und uns immer wieder zur Sünde verführen will, ob wir dann der Sünde Raum geben, das ist deine und meine persönliche Entscheidung. Soviel ich weiß, hat es Martin Luther einmal in Bezug auf die Sünde gesagt, dass es möglich ist, dass die Vögel Nester auf unseren Köpfen bauen. Das können wir nicht immer verhindern. Wohl aber können wir es verhindern, dass sie anfangen, Eier darin auszubrüten. Also der Ansatz, das hat Martin Luther damit gemeint, der Ansatz der Sünde, der kann schon immer wieder da sein. Und die Sünde, die wird uns auch nicht in Ruhe lassen. Aber es ist die Frage, ob wir es der Sünde gestatten, Sünde darin auszubrüten. Das liegt bei uns. Die Bibel sagt hier klar und unmissverständlich, ihr habt den alten Menschen ausgezogen und somit natürlich auch die sündigen Handlungen. Also lass den alten Menschen auch ausgezogen. Ausgezogen wie alte Kleider, die du vielleicht schon in den Kleidersack getan hast und für die Kleidersammlung vorbereitet hast. Und jetzt kommt auf einmal die Idee, ach, das könnte mir doch noch gefallen, das Kleidungsstück. Ach, das andere gefällt mir auch, lasse ich doch noch hier. Und du kannst dich nicht davon trennen. So machen wir es oft mit dem alten Menschen. Aber vielleicht hast du es ja auch schon ernstlich probiert. Solche praktischen Anweisungen, die wir gerade hier in Kolosser 3, Vers 5 bis 9 oder 10 finden, ganz korrekt und stupide, ja abrupt zur Ausführung zu bringen. So kurz übers Knie zu brechen, das muss jetzt weg, fertig. Ist gut, wenn man entschieden ist. Aber ich würde jetzt gern auch mal Rückmeldung hören, wie es euch dabei gegangen ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten von uns schon tiefe Niederlagen dabei erlebt haben. Wir sagen, es muss jetzt weg, fertig, man bricht es übers Knie. Paulus hat es so gesagt, also muss es so sein. Wir wollen es so tun und es funktioniert nicht und wir wundern uns darüber, warum nicht. Vielleicht hast du dich auch schon unter Druck und Zwang stellen lassen, von der Heiligen Schrift oder vielleicht auch vom Pastor, von der Predigt heraus, und es hat wiederum nicht funktioniert. Natürlich, das ist auch mir bewusst, mit Druck und Zwang geht im Glaubensleben gar nichts vorwärts. Mit Druck und Zwang lässt sich in der Nachfolge Jesu überhaupt nichts erreichen. Im Gegenteil, die meisten, ich gehöre auch dazu, werden eher rebellisch, wenn es unter Druck und Zwang geht. Und der Jesus stellt uns auch nicht unter Druck und Zwang. Neil T. Anderson hat ein Buch über dieses große Thema geschrieben, Neues Leben, neue Identität. Das wurde auch auf dem Missionstag in Landshut vorgestellt und ich habe es dann anschließend auch bestellt. Und dieses Buch ist sehr zu empfehlen. Neues Leben, neue Identität. Und dieser Autor, Neil T. Anderson, schreibt, in dem Bemühen, unsere Alltagsprobleme zu lösen, Zweifel, Anfechtungen, Angriffe Satans, seelische Konflikte sowie zerrüttete Familien, Freundschaften und Gemeinden, stürzen wir uns auf die praktischen Anweisungen von Gottes Wort. Zum Beispiel gerade auf solche Anweisungen, die der Apostel Paulus hier weitergibt. Tötet die Glieder, leget ab und so weiter. Wir suchen infolge solcher Sünden ein Schnellheilmittel, eine Regel oder eine Anweisung, die wir als ein Heftpflaster auf die Wunde legen können. Und er sagt, wir haben dann keine Zeit, um uns durch die theologischen Konzepte der Heiligen Schrift zu ackern. Wir wollen eine praktische Lösung und zwar sofort. Das ist mir auch auf das Liebste. Aber weiter sagt er, vielleicht haben Sie auch schon gemerkt, dass die Heftpflaster-Problemlösung keinen Heller wert ist. Warum ist das so? Nun, wenn wir bestimmte Wahrheiten über die Stellung in Christus nicht verstehen, so sagt er, dann haben wir keine Basis für gute Erfahrungen im Alltag. Wie können Sie erwarten, zum Beispiel gegen die listigen Anschläge des Teufels zu bestehen, wie es in Epheser 6, Vers 11 verlangt wird, wenn Sie es noch gar nicht verinnerlicht haben, dass Sie bereits siegreich mit dem Herrn Jesus vom Tod auferweckt und die himmlischen, in die himmlischen Regionen in Christus mitversetzt sind. Also wenn man das nicht verstanden hat, dann kann man auch nicht gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen. Man muss die Gesamtzusammenhänge verstehen und sich verinnerlichen. Oder wie können sie fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal sein, so es Römer 12, Vers 12 sagt, ohne zuversichtlich zu wissen, dass sie durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt sind und durch den Herrn Jesus mit Gott Frieden haben. Ich kann nicht fröhlich in Hoffnung sein, geduldig in Trübsal und so weiter, wenn ich nicht weiß, dass ich vor Gott gerechtfertigt bin und mit Jesus Christus und auch mit Gott Frieden habe. Nämlich darauf ruht unsere Freude und darauf ruht auch unsere ganze Hoffnung. Anderson sagt weiter, wenn ihr Glaubensfundament wackelig ist, so wird auch ihr Alltagsverhalten auch unsicher sein. Doch wenn ihr Glaubenskonzept intakt ist und ihre Beziehung zu Gott auf der Wahrheit basiert, so werden sie viel leichter mit den praktischen Aspekten des Christseins zurechtkommen. Weiter spricht Neil Anderson von einem gläubigen Ehepaar, das dermaßen zerstritten war, dass sie miteinander herumgeschrien hatten, dass er selbst die Hoffnung aufgegeben hatte und dachte, das wird nie wieder heil werden, diese Ehe. Doch als dieses Ehepaar dann zu ihm kam, zu einem Gespräch, da hat er auch nicht gewusst, wie er diesem Ehepaar helfen soll. Doch er machte den Ehepartnern den Vorschlag, dass jeder für sich eine Auszeit nehmen soll. Und dass jeder für sich schauen soll, dass er mit Gott ins Reine kommt. Und in dieser Zeit sollten sie auch geistliche Vorträge hören, sich mit geistlichen Dingen beschäftigen. Und dann Monate später begegnete ihm das Ehepaar draußen, irgendwo in der Gesellschaft. Und er hat es beobachtet und dachte, die treffen sich jetzt bestimmt hier zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber wahrscheinlich ist die Scheidung schon besiegelt. Die machen wahrscheinlich hier jetzt nur noch irgendwelche Gespräche. Die Kinder waren auch dabei. Doch erstaunlicherweise waren sie nicht geschieden, als der Pastor mit ihnen ins Gespräch kam. Sie lebten in Harmonie und Frieden miteinander und hatten Freude an ihrer Ehe und an ihren Kindern. Das hatte dem Pastor wiederum Fragen aufgeworfen und er hatte gefragt, was war denn das Ausschlaggebende bei euch, dass es so weit gekommen ist, dass ich jetzt hier so ein harmonisches Ehepaar vorfinde und ihr so viel Freude miteinander habt? Und sie bestätigten ihm, dass das Entscheidende darin lag, dass jeder das eigene Leben vor Gott in Ordnung gebracht hatte. Das war das Entscheidende. Und das hat sie wieder zusammengeführt. Und das hat sie miteinander versöhnt und in Harmonie gebracht, so dass die Ehe wieder aufleben konnte, nicht nur die Ehe, sondern die ganze Familie. So wurde wieder ein wahres Miteinander möglich, in dem jeder das eigene Leben vor Gott in Ordnung brachte. Und wisst ihr, das ist eigentlich genau das, was in jeder Gemeinde der Fall sein sollte. Dass jeder sein eigenes Leben vor Gott in Ordnung hält. Oder wenn etwas daneben ist, dass man es wieder vor Gott in Ordnung bringt. Oder wenn mit Glaubensgeschwistern etwas daneben ist. Wenn man es vor Gott gebracht hat, dass man es dann auch vor die entsprechende Person bringt. Aber das ist natürlich auch für jede Ehe und für jede Familie das einzig Richtige. Und ein großer Schlüssel, um wieder eine intakte Ehe zu haben, wenn jeder das eigene Leben vor Gott in Ordnung bringt. Natürlich dann auch so lebt, wie es Gott haben will. Aber ganz ähnlich ist auch das, was Paulus hier uns sagen will in diesem Textabschnitt, den wir heute vor uns haben. Hier die Verse 5 bis 9, worin er uns zur praktischen Heiligung aufruft. Das hat auch etwas damit zu tun, sein Leben vor Gott in Ordnung zu bringen. Und da kommen wir schon zu einem dritten Punkt. Und zwar, Heiligung gelingt im Einssein mit Christus. Heiligung gelingt im Einssein mit Christus. Das erste war Aufruf zu praktischer Heiligung. Zweitens, wer hat das Sagen? Drittens, Heiligung gelingt im Einssein mit Christus. Denn das Entscheidende ist, wenn wir jetzt zu Jesus gekommen sind und er sein Leben in uns hineingelegt hat und er jetzt der Herr in unserem Leben sein will und sein Leben in uns zur Auswirkung kommen soll, so müssen wir auch mit ihm leben und unser Leben mit ihm im Reinen halten. Und Christus soll das Sagen haben. Wenn wir uns mit Christus vereinigen, so wollen wir nicht mehr in den alten, verkehrten Verhaltensweisen stecken bleiben. Das mag eine Zeit lang sein. Und das mag vielleicht auch in seltenen Fällen noch hervorbrechen. Aber das Normale ist es nicht mehr. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus Christus identifizieren, ja, wenn Christus unser Leben, ja, unsere Identifikation ist, so hat einfach das Verkehrte, ja, das eigene Ich, das sündige Verhalten keinen Platz mehr. Denn was ist denn unser Herr Jesus? Was ist unser Herr und Gott? Er ist heilig. Gott ist heilig und er möchte auch, dass wir heilig sind. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1, Vers 16. Und Gott sagt uns in seinem Wort, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Oder wie wir hier in Vers 8 lesen, nun aber leget das alles ab. Und vielleicht fragen wir uns, wie kann Gott von mir solche Dinge verlangen? Und wie kann ich das jemals möglich machen? Aber liebe Freunde und Geschwister, unser Herr und Gott würde solches niemals von uns verlangen. Wenn wir nicht dazu in der Lage wären, solches zu tun, halte daran fest, er verlangt nichts Unmögliches von dir und von mir. Aber es soll nicht so geschehen, dass wir einen Gewaltakt daraus machen, sondern in diesem großen Bewusstsein, dass wir durch den Herrn Jesus alles dazu bekommen haben, um diese Dinge zu tun. Wir haben alles von ihm bekommen, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Und jetzt möchte er, dass wir unseren ganzen Willen da hineinhängen, ja auch unseren ganzen Fleiß, um diese Dinge zu vollbringen, die er von uns verlangt. Dass wir den alten Menschen mit seinen sündigen Gewohnheiten im Tod lassen. Und wisst ihr, prinzipiell ist es ja so einfach. Und doch haben wir immer wieder so große Probleme. Auch ich bin nicht davon ausgenommen. Aber prinzipiell ist es so einfach. Du musst nicht einmal viel kämpfen. Sondern die Bibel sagt, du musst dich einfach für die Sünde für tot halten. Ja, leider war ich ja vergangenen Mittwoch wieder auf einer Beerdigung innerhalb der Verwandtschaft in meiner Heimat. Und es war ja naheliegende Verwandtschaft. Und ich war da nochmals drin, auch in der Leichenhalle. Durfte die Leiche auch nochmal kurz sehen, bevor der Sarg geschlossen worden ist. Und es wurde mir einfach nochmal bewusst, wie grausam der Tod ist. Und wie ein Körper in solch eine Starre versinken kann, so leblos, regungslos, völlig bleich daliegen kann. Natürlich auch friedvoll auf der anderen Seite. Aber wie kalt und starr ein Körper werden kann, wenn kein Leben mehr in ihm ist. Gerade auch natürlich um diese Jahreszeit. Wenn die Seele aus dem Körper ausgefahren ist, dann ist das Leben weg. Aber es ist vielleicht auch ein Vergleich in Bezug auf das Geistliche. Denn genau so möchte Gott unseren alten Menschen sehen. Er möchte ihn in Regungslosigkeit sehen. Er möchte ihn im Tod sehen. Er möchte ihn in Leichenstarre sehen. Denke daran, wenn sich der alte Mensch mit seiner Selbsterhebung, mit seiner Selbstrechtfertigung, mit seinem Egoismus und mit seinen Sünden und Bosheiten auffahren will, so kannst du sagen, ich habe mit dir nichts mehr zu schaffen. Das war früher einmal. Aber jetzt ist Christus mein Leben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Fortan soll Christus aus mir hervorgehen. Er soll bei mir zu sehen sein. Und nicht mehr das alte Ich und nicht mehr die Sünde. Was sagt Römer 6, Vers 11? Eigentlich ein bekannter Vers, aber ich denke, den sollten wir bei dieser Gelegenheit mal aufschlagen miteinander. Römer 6, Vers 11. Hier sagt der Apostel Paulus, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebet in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist auch ein Vers, der sich lohnt, auswendig zu lernen. Halte dich selbst dafür, dass du für die Sünde tot bist, aber dass du für Gott lebst in Christus Jesus, deinem Herrn. Halte dich dafür, dass du für die Sünde tot bist, das heißt regungslos für die Sünde. Geh nicht auf sie ein. Aber sie wird dich immer wieder antasten, sei ohne Sorge. Aber dann heißt es, regungslos zu sein, nicht auf die Sünde einzugehen. Lebe aber in der ganzen Macht und Kraft Gottes. Lebe in dem neuen Leben. Lebe in Christus Jesus, deinem Herrn. Und liebe Geschwister, mit Christus und durch Christus zu leben, das sind nicht nur hohle Phrasen. Das ist nicht irgendein Fantasiegebilde, dass man sagt, ja, das könnte theoretisch so sein, oder es ist irgendeine Illusion. Nein. Die Bibel sagt, es ist möglich für jeden, der da glaubt. Es ist möglich, das ist das neue Leben in Christus. Warum ist es möglich? Weil du gestorben bist. Und jetzt Christus in dein Leben gekommen ist. Und weil du den alten Menschen mit seinen Handlungen bereits ausgezogen und den neuen angezogen hast, ob du es willst oder nicht, aber steht geschrieben, Kolosser 3, Vers 9. Es ist geschehen. Doch wir tun oft so, als ob nie etwas geschehen wäre. Und wir vergessen diese Dinge so schnell. Aber wir müssen diese Zusammenhänge im Hintergrund behalten. Sonst werden wir keinen Sieg haben. Und wenn du in Christus lebst, so wirst du über die Sünde siegen. Weil Christus hat mit der Sünde nichts zu schaffen. Das ist jedoch noch nicht alles. Genau dieser neue Mensch wird jetzt durch Gott immer mehr erneuert zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, und das ist Christus. Das ist gewaltig und das ist Gottes Teil, was er an dir und an mir tut. Dass wir nicht meinen, wir müssen die ganze Heiligung hier von alleine herausstampfen und Veränderungen, nein, Christus arbeitet mit dir. Dass dieser Mensch verändert wird, ja erneuert wird, wie es hier in Vers 10 heißt, Kolosser 3, Vers 10, zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. So dass zum Schluss alles in allem Christus ist. Das ist auch ein Prozess, der geschieht. Das ist auch, hat auch mit Wachstum zu tun. Aber es ist auch Leben, das an uns wirkt, und Arbeit, die Gott an uns tut. Und das ist auf der anderen Seite auch sehr trostreich, dass nicht alles nur von uns abhängt, sondern dass Gott uns in diesen Heiligungsprozess hineinführt und er uns auch immer mehr Erkenntnis schenkt, dass Veränderung mit uns geschieht und dass wir uns auch von ihm verändern lassen. Wie wunderbar! Durch Gottes Gnade sind wir erlöst, durch seine Gnade sind wir Kinder Gottes. Und Kind Gottes zu sein, das ist jetzt unsere Stellung vor Gott. Aber unser Zustand, der sieht eben noch oft ganz anders aus. Aber unser Zustand, der muss jetzt immer mehr unserer Stellung vor Gott ähnlich werden. Und deshalb sagt Paulus hier in Vers 8, nun leget das alles ab. Diese ganzen verkehrten Charakterausbrüche, die wir hier sehen. Vieles auch, was aus der Zunge hervorgeht. Aber auch diese ganz negativen Charaktereigenschaften, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten, Lüge und so weiter. Das ist schon ekelhaft. Paulus sagt, nun leget das alles ab. Und wisst ihr, wenn es ja gar nicht mehr da wäre, dann würde es Paulus nicht sagen. Er würde es nicht zu den Gläubigen in Kolossee sagen, wir müssen uns heute nicht beschäftigen. Aber leider ist so vieles bei uns noch da. Paulus sagt aber, tu es ab acta. Leg es weg, leg es ab von dir. Solche ekelhaften Charaktersünden wie Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Und wisst ihr, so vieles von diesen Dingen entsteht aus unserem Herzen, weil wir oft verbittert sind, vielleicht enttäuscht sind oder uns ungerecht behandelt fühlen oder auch verletzt fühlen. Und dann kommen solche Reaktionen schnell hervor, die sich dann in unserem Herzen breit machen und dann auch zur Auswirkung kommen. Paulus fängt hier mit Zorn an. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Zorn? Habt ihr mal bei William MacDonald in seinem Kommentar nachgeschaut? Und William MacDonald sagt, Zorn ist eine starke Abneigung oder Feindseligkeit. Ja, ein rachsüchtiger Geist, ein tief schmerzendes Hassgefühl. Das ist Zorn. Natürlich wissen wir auch, dass es einen heiligen Zorn gibt. Wir lesen auch vom Zorn Gottes. Gott kann auch zornig sein. Aber das ist etwas anderes. Denn in dem heiligen Zorn bezeugt Gott seine Heiligkeit, seine absolute Gerechtigkeit. Aber das ist hier nicht gemeint, in dem, was Paulus sagt, in unserem Zorn. Sondern Paulus meint hier diesen fleischlichen, eigensüchtigen, egoistischen Zorn. Dann geht Paulus weiter und er spricht hier von Grimm. Ja, ist zwischen Grimm und Zorn ein Unterschied? Vielleicht kann man es manchmal nicht direkt unterscheiden. Andere übersetzen hier auch Wut. Ist zwischen Zorn und Wut ein Unterschied? William MacDonald sagt, Wut oder Grimm beschreibt eine stärkere Form des Zorns, die auch in gewalttätige Handlungen ausarten kann. Also man ist zornig, man ist erregt und jetzt kommt noch eine Steigerung und da ist die Wut und dann schlägt man vielleicht mal rein. Das ist schlimm, wenn so etwas geschieht oder man greift wirklich zu Dingen, die man sonst niemals tun würde. Leg es ab, sagt Paulus. Lass es nicht in deinem Leben hervortreten. Paulus spricht weiter von Bosheit. Was ist Bosheit? Bosheit ist böses Verhalten gegenüber anderen. Böses oder böswilliges Verhalten. Auch mit dem Ziel, diese Person, auf die man abzielt, zu schädigen. Oder auch ihren Ruf zu schädigen. Das tut man dann sehr schnell auch mit bösartigem Reden. Bosheit. Bosheit geht oft aus unserem Munde hervor. Sünde vor Gott und wir sollen es ablegen. Dann spricht Paulus noch von Lästerung. Wo ist der Unterschied zwischen Bosheit und Lästerung? Lästerung bedeutet, nicht nur anderen Böses anheimzustellen, sondern andere zu schmähen. Es ist eigentlich ungezügelte Beschimpfung eines anderen. Lästerung. Und dann geht Paulus noch über auf die hässlichen Redensarten. Ich finde, das alles, was hier jetzt schon aufgezählt ist, sind eigentlich schon hässliche Redensarten. Ich kann das gar nicht oft so direkt unterscheiden. Aber was meint Paulus hier mit hässlichen Redensarten? Was ist damit gemeint? William MacDonald sagt an dieser Stelle, es bedeutet unsaubere Sprache. Und beschreibt alles, was unanständig, lüstern oder verderben ist. Es handelt sich um eine entehrende, unreine Sprache. Also wenn man Begriffe hineinnimmt oder Redensarten, die Gott nicht gefallen. Manchmal wundere ich mich auch, was so aus Gotteskindern alles hervorkommt oder was sie so ins Gespräch mit hineinpacken und wie man sich über Dinge belustigt. Das versteht Paulus an dieser Stelle als Lästerung. In Vers 9 kommt Paulus auf das Lügen zu sprechen. Er sagt, lüget einander nicht an. Tja, was ist Lüge? Lüge ist ganz einfach, wenn man nicht mit der Wahrheit umgeht. Wie heißt es in der Welt? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er doch die Wahrheit spricht. Lüge schafft Misstrauen. Und wenn man einmal von jemand angelogen wird, und er sagt das nächste Mal doch die Wahrheit. Es ist einfach ein Misstrauen da. Stimmt's diesmal oder lügt er mich wieder an? Keine Ahnung. Und manchmal ist es erschreckend, liebe Geschwister, wie erfinderisch auch Kinder Gottes im Lügen sind. Ja, man schiebt einfach etwas in die andere Richtung. Man erfindet auch manchmal allerlei Gründe, um gerade heute nicht in die Gemeinde kommen zu können. Und ich bin fest überzeugt, Pastoren werden haufenweise angelogen von Glaubensgeschwistern. Haufenweise. Oder man tut vordergründig schön und redet hintenrum schlecht. Das ist zwar jetzt nicht direkt Lüge, aber ich würde es als Heuchelei betiteln. Und das ist genau eine schlimme Charaktersünde, die Gott verurteilt. Wie schnell kann man nicht ganz in der Wahrheit stehen? Und wie schnell sind gerade Gotteskinder beim Lügen oder dass man seine Lüge abtut. Ja, ich muss jetzt halt meine Notlüge. Das ist die Frage, ob da Gott einen Unterschied macht zwischen Lüge und Notlüge. Wir fragen uns, ob Jesus Christus jemals mit irgendwelchen Lügen einverstanden ist. Hat er jemals gelogen? Hat er jemals eine Notlüge gebraucht? Ich wüsste nicht. Und Jesus war auch ohne Sünde. Jesus hat keine Notlügen verwendet. Er hat gar keine Lügen verwendet. Er selber sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wie kann jemand, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, mit Notlügen umgehen? Das geht ja gar nicht. Er würde sich auch vor uns unglaubwürdig darstellen. Mögen wir nicht leichtfertig sagen, ja, ich musste jetzt halt lügen oder ich musste hier eine Ausrede gebrauchen. Die Bibel sagt, wir sollen miteinander die Wahrheit reden, ein jeder mit seinem Nächsten. Weil wir durch Christus den neuen Menschen angezogen haben. Das ist eine heilige Verpflichtung. Und die Bibel zeigt uns im Gesamtbild auf, es ist zu schaffen, diese alten Charaktersünden abzulegen. Und das hat auch etwas damit zu tun, ob ich im Licht wandle oder ob ich nicht im Licht wandle. Ich kann auch meinen, ich wandle im Licht und pflege solche Sünden nebenher und wandle dann doch halb in der Finsternis. Ablegen heißt wegtun und sie nicht mehr hervorholen. Und damit möchte ich jetzt auch zum Schluss kommen. Unser heutiges Thema hatte geheißen, leget das alles ab. Wir haben uns drei Punkte angesehen. Erstens Aufruf zur praktischen Heiligung. Zweitens, wer hat das Sagen? Und drittens, Heiligung gelingt im Einssein mit Christus. Und es wäre wirklich wunderbar, wenn wir uns mehr und mehr darauf zubewegen, dass Christus in unserem Leben wirklich herrschen kann. Dass er unsere Herzen erfüllen kann. Und dass wir in seinem Lichte leben. Ich möchte auch ganz bewusst heute, wie an den letzten beiden Predigten, zum Schluss die Fragen stellen. Zum Ersten, wen liebst du mehr? Liebst du den Herrn Jesus mehr oder das sündhafte Verhalten deines alten Menschen? Die zweite Frage, die ich zum Schluss habe, an wem hast du mehr Freude? Hast du mehr Freude an deinem Herrn und Retter Jesus Christus? Oder hast du noch Freude an der Sünde? Hierin muss sich jeder selbst die Antwort geben. Ich wünsche uns allen, dass wir uns selbst, aber auch unserem Herrn, die rechte Antwort geben. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wenn wir in dein Wort hineinsehen, so sehen wir, dass wir viele Makel an uns haben. Der eine hier, der andere dort. Keiner von uns ist völlig sündlos. Das sagt dein Wort auch. Aber wir wissen auch, Herr Jesus, wie sehr du uns liebst. Und wie sehr du dich danach sehnst, wirklich der Herr in unserem Leben zu sein. Und dass deine wunderbaren Eigenschaften bei uns zum Ausdruck kommen. Und nicht diese alten, vergifteten, sündigen Eigenschaften und Charaktere, mit denen wir früher zu tun hatten. Worin wir vom Teufel infiziert worden sind. Und das möchten wir aber nicht mehr. Wir möchten mit dir leben, Herr Jesus. Wir möchten mit dir infiziert sein. Wir möchten ein heiliges Leben durch dich führen. Und ich möchte, Herr, für uns alle bitten, auf unsere Glaubensgeschwister hier im Raum, aber auch für alle, die sonst in die Gemeinde kommen, Herr, dass wir ein Leben immer mehr in deiner Freude, in deiner Fülle führen können, worin du, Herr, zum Vorschein kommst. Lass uns dir, Herr, mit Freuden hingegeben sein, ohne Zwang, völlig freiwillig, aber auch die Freude sehen, Herr, die du uns bereitest, wenn wir das tun und willig sind, in deinem Wort und nach deinem Willen zu leben. Du möchtest uns nur Gutes schenken. Und dafür möchten wir heute an dieser Stelle bitten, Herr, dass wir immer mehr darin erfüllt werden und dass du, Herr, zum Ausdruck kommen kannst in unserem Leben, aber auch hier in der Gemeinde und in unserem Umfeld. Wir danken dir, Herr, dass du zum Wollen auch das Vollbringen gibst, das hast du gesagt. Und so möchten wir, Herr, unser Vertrauen immer wieder neu auf dich setzen. Amen.